Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und immer neugierig. Das ist ja vielleicht das Spezielle an unseren Programmen, dass man plötzlich nichts ahnend von uns behelligt wird mit Hintergrundkulissen, von denen man nie erwartet hätte, dass man sie hier zu sehen bekommen könnte. Jetzt stehe ich hier mit meinem Kollegen Mihajlo Mrakić in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Belgrad, ein Thema in der Weltwoche, Sie erinnern sich, ich hatte nicht weit von hier, auf der anderen Seite des Parks, in einem prächtigen, palastähnlichen Gebäude, ein Interview mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Jetzt kommen wir beide gleich von einem anderen Palast, und zwar dem White Palace, wo heute der, wenn es noch eine Monarchie wäre, der eigentliche Thronfolger, der Erbprinz Philipp von Serbien mit seiner jungen Familie residiert. Ein hochinteressantes Gespräch. Und in wenigen Minuten steht ein weiteres Gipfeltreffen auf dem Programm. Aber wir haben uns gesagt, Mihajlo und ich, dass wir die Zeit hier nützen, um Ihnen auch von außen einen Einblick zu geben. Das, was Sie da im Hintergrund sehen, ist das stolze Parlamentsgebäude von Belgrad, von Serbien. Hier also tagen die Politiker. Wir sind mitten im Regierungsbezirk. Und Mihajlo, ich das noch einführen darf. Mihajlo ist ein Kollege von mir bei der Weltwoche. Wir arbeiten da zusammen. Er studiert gleichzeitig noch an der ETH in Zürich, macht dort seinen Abschluss in Elektrotechnik. Also er ist ein angehender Elektroingenieur und hat da schwierigste Prüfungen zu bestehen. Ja, Mihajlo, wir kommen jetzt gerade vom Erbprinzen. Du bist ja Serbe. Ja, wie hast du das erlebt? Was ist dir da aufgefallen in dem Gespräch mit dem Prinzen Philipp?
Ja, du hast ja gesagt, ich studiere Elektrotechnik, und das Erste, das der Prinz dann gesagt hat, ist, wie jeder gute Serbe wahrscheinlich, also er spielt auf den Nikola Tesla an. Nein, war also sehr ein interessantes Gespräch, eine breite Fülle von Themen. Wir haben über Trump gesprochen, wir haben über die Ukraine und Russland gesprochen, über Bitcoin haben wir gesprochen, über Serbien und Monarchien im Allgemeinen, haben auch enge Beziehungen, von seinem Vater vor allem, zur Queen Elizabeth, ihre Persönlichkeit. Also wird ein super Interview, und der Prinz hat also kein Blatt vor den Mund genommen, habe ich alles gesagt, also off the record eigentlich, aber er weiß, dass es später kommt. Also war wirklich ein tolles Gespräch, und ich möchte vielleicht noch für die Zuschauer einschieben, ja, oder damit sie vielleicht verstehen, wie so ein Tag aussieht. Also wenn man mit Roger Köppel unterwegs ist, dann lebt man auch wie Roger Köppel, dann steht man um 4 Uhr auf und dann ist man um 6 Uhr am Flughafen und um 7 Uhr geht der Flug. Dann trifft man um 9 Uhr hier in Belgrad ein und um 10 Uhr ist bereits das Interview, gibt es einen kurzen Kaffee und dann geht es gleich weiter. Also steht noch einiges an, aber das erste Interview war ein großer Erfolg.
Was mich beeindruckt hat, ist, dass der serbische Erbprinz, also der Repräsentant, der Stammhalter eigentlich dieses monarchischen Geschlechts, uns erzählt hat, dass im 19. Jahrhundert eigentlich seine Familie eine Wahlmonarchie ist. Also aufgrund des Aufstands seines Ur-Ur-Urgroßvaters gegen die osmanische Herrschaft haben die Serben dann entschieden, die Familie zu Königin zu machen, zu Monarchen, also eine Wahlmonarchie, Punkt 1. Und das Zweite, er ist ein Champion der Freiheit. Er hat gesagt, was ihn beeindruckt hat, ist die österreichische Schule der Nationalökonomie, Friedrich August von Hayek, andere, Karl Popper als philosophischer Exponent dieser Freiheitsschule. Er war in England, er hat an der Hotelfachschule in Lausanne studiert. Also der Monarch als liberaler, fast schon libertärer Geist und eben unkonventionell. Also was er über den Krieg in der Ukraine gesagt hat, das sei ein provozierter Krieg, durch den Westen provozierter Krieg gewesen. Er verurteile das zwar, was Putin mache, aber da diese doppelten Maßstäbe, das hat mich jetzt noch beeindruckt, auch die Spontaneität und Lockerheit dieses Erbprinzen.
Ja, das stimmt. Ich meine, da war ja noch das Kind am Schlafen, die kleine Tochter, 10 Monate alt, nebendran, die Frau saß neben mir. Was ich sehr speziell gefunden habe, ist, oder, man stellt sich ja eine Monarchie, ein Königreich immer so vor, der König alleine entscheidet, ich bin der Chef zentral. Und der Erbprinz hat eigentlich genau für das Gegenteil plädiert. Dezentrale Strukturen, oder? Auch wie in der Schweiz.
Direkte Demokratie.
Genau, direkte Demokratie, der Volkeswille, also wenig Regulierung, mehr dort entscheiden, wo die Entscheide dann später auch mitgetragen werden. Er sieht sich ein bisschen in dieser Mission. Nicht nur jetzt in Serbien, aber er weiß ja auch Bescheid über die Vorgänge in Europa. Und die Europäische Union hat auch gesagt, man solle das, hätte das lieber beim Wirtschaftlichen lassen sollen. Da mische man sich zu fest in die Souveränität der einzelnen Staaten ein. Also ein Prinz, ein Erbprinz, der nicht für zentrale, für königliche eigentlich, sondern für dezentrale Strukturen plädiert.
Ein Föderalist geradezu. Wir bilden uns natürlich ein, dass er mit seinen unausweichlichen und großartigen Erfahrungen in der Schweiz zu tun. Jetzt dann treffen wir zwei Politikerinnen hier in Serbien, Frau Bregovic und Frau Brnabic, habe ich das richtig ausgesprochen?
Frau Begovic,
genau. Molekularbiologin, die eine, Wissenschaftsministerin und die andere Parlamentspräsidentin, bis vor kurzem Premierministerin. Was erwartest du von diesem Gespräch? Was interessiert dich? Was müssen wir fragen? Was wird das Thema sein?
Ich erwarte ein bisschen, dass sie uns aufzeigen, wie sich Serbien wissenschaftlich-technologisch weiterentwickelt hat, was für einen Einfluss auf das Image Serbiens international hatte, wie sie auch versuchen, den Brain Drain, also die Leute, die ins Ausland gehen zu studieren, wie sie das stoppen möchten, weil das ist ein großes Asset, das da verloren geht. Auch interessant, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es namhafte serbische Wissenschaftler und Erfinder wie Nikola Tesla oder Mihailo Pupin, auch Mileva Maric, die Frau von Albert Einstein, die an der ETH studiert hat, gab. Wie steht das in dieser Reihenfolge eigentlich oder der Geschehnisse? Ich erwarte ein bisschen, diese Fragen zu klären. Also die Wissenschaft, wie sie das Image im internationalen Kontext von Serbien prägt und beeinflusst. Und ich denke, es sind sehr interessante Gesprächspartnerinnen. Also Frau Begovic hat auch eng mit der Schweiz zusammengearbeitet, beziehungsweise arbeitet eng mit der Schweiz zusammen. Es gibt in Serbien einen Bio4Campus, also ein Bio-Institut, Biophysik, Biochemie-Institut, wo sie Memorandums of Understanding mit Roche und Swiss Rockets, also bekannten Schweizer Firmen, unterschrieben haben. Und Frau Brnabic kann vielleicht auch ein bisschen die geopolitische Komponente ins Spiel bringen, weil sie war ja eben bis vor kurzem Premierministerin, ist übrigens offen lesbisch, also das ist auch die, eigentlich denkt man ja immer im Osten, da geht das ja nicht mit diesen LGBTQ und so, die werden da zutiefst unterdrückt und alles, aber sie ist eben, es war eine lesbische Premierministerin, jetzt Parlamentspräsidentin. Das zeigt vielleicht ein bisschen, oder? Klar, hier hält man zu familiären Werten, man ist eher auch konservativ und schätzt Traditionen, Strukturen, Mann und Frau, Familie, aber erwachsene Leute können ihr Leben eigentlich frei leben, wie sie möchten und es auch zu so einer hohen Position schaffen wie Premierministerin.
Und sie war ja eine der jetzt am längsten dienenden Premierministerinnen unter dem Präsidenten Alexander Vucic. Du hast angesprochen, oder? Die Missverständnisse, die Vorurteile. Ja, da diese Ostler, das sind doch Erzkonservative. Und ich weiß nicht, was. Jetzt sind wir hier in Belgrad, eine Stadt, die immer noch sommerliches Flair verbreitet. Nicht mehr ganz so heiß wie das letzte Mal, da war es also über 30 Grad. Du bist ja Schweiz-Serbe, bist in der Schweiz aufgewachsen, zur Schule gegangen, sehr erfolgreich, aber ich stelle mir vor, du leidest natürlich auch etwas manchmal unter diesen Zuschreibungen und Feindbildern. Sag du vielleicht mal aus deiner Sicht, was ist vielleicht das große Missverständnis da über die Serben? Was ist da irgendwo, was läuft da schief aus unserer Sicht und wofür steht eigentlich Serbien für dich? Das ist jetzt eine große Frage, versuch vielleicht einigermaßen kurz zu beantworten.
Also ich würde so beantworten, Serbien in diesem Kontext ist und war schon immer eigentlich die Brücke zwischen Ost und West. Oder they are the Easterners that became Westerners. Also Leute aus dem Osten, die aber doch, man sieht es auch hier, westlich eigentlich leben, sich aber gleichzeitig an gewisse Strukturen halten, die man jetzt eher traditionelle Strukturen dem Osten zuschreiben würde, hat stark mit dem Glauben, mit der orthodoxen Kirche. Das gilt nicht nur für Serbien, das gibt es auch in Kroatien, katholische Kirche, oder in Bosnien die Muslime. Also da gibt es dieses Traditionsbewusstsein fußt natürlich in der Region. Aber jeder sollte eigentlich mal in den Osten gehen, sollte sich selber ein Bild machen, sollte mit diesen Leuten reden, sind super Leute, offen, menschlich, und einladend, nicht so, wie man es vielleicht denken würde, wenn man noch nie hier war oder es irgendwo in der Zeitung zu lesen bekommt. Also man sollte mal in den Osten gehen, man sollte mit den Leuten sprechen und dann sieht man klar, dass sie vielleicht auch out of the box denken. Hier bin ich auch überzeugt, bei dieser ganzen Ukraine-Russland-Frage sind man sieht keine ukrainischen Fahnen, also das es geht nicht darum, dass man irgendwie jetzt für Russland hier Partei ergreift. Man möchte sich da einfach nicht in solche Schemen reinziehen lassen, sondern man bleibt hier Serbe, oder? Und man ist das, was man ist. Alles andere wägt man ab. Ist das im Interesse des Landes? Ist das nicht im Interesse des Landes? Wie kann man das einordnen, so dass man jetzt nicht in irgendwelche propagandistischen Richtungen verfällt. Also ich glaube, das ist das Missverständnis im Osten. Man ist nicht einfach für oder gegen etwas, sondern man wägt immer ab. Also bringt es etwas, bringt es nichts, wie schadet uns das? Und das geht in der Schweiz manchmal verloren, vielleicht, weil es uns auch zu gut geht. Also ich denke, die Schweiz ist eine Geschichte von harter Arbeit, Armut, Entbehrung, wirklich. Und wir haben es auch im Taxi gehört, die sagen, die Schweiz ist das beste Land, das es gibt. Und das kann ich durchaus unterschreiben, da bin ich absolut einverstanden. Ich bin auch stolz, Schweizer zu sein. Aber es gibt gewisse Dinge, die vielleicht daraus resultieren, die ich nicht so gut finde, dass es uns so gut geht.
Gut, ich meine, man kann immer argumentieren, oder? Den Serben macht sicherlich zu schaffen. Natürlich der ganze Jugoslawienkrieg, damals die Milosevic-Zeit, das war natürlich eine Zeit, wo man die Serben quasi international an den Pranger gestellt hat. Und es immer wieder Konflikte gibt im Nachgang zu dieser Auflösung von Jugoslawien. Ich meine, das sind hochkomplexe Vorgänge, wo man sowieso jetzt, wo wir der Auffassung sind, bevor man da aus der geheizten Stube da in Mitteleuropa oder aus der Schweiz, Westeuropa, was auch immer, dass man sich da ein leichtfertiges Urteil bildet, muss man sich auch die Mühe nehmen, etwas in diese historischen Erfahrungen traumatisierend einzutauchen. Natürlich, man kann jedes Land kritisieren, man kann immer etwas finden, was einem nicht passt. Und ja, wir sollten vielleicht eher froh sein, dass wir gar nicht in solche Stürme hineingestürzt wurden, wie das eben die Leute hier erdulden mussten. Und dann halt, ja, entsprechend halt durch diese Entwicklungen gegangen sind. Aber das ist sicherlich eine der großen Herausforderungen für Serbien heute, aus meiner Sicht, oder? Dass man wieder versuchen muss, auch irgendwo die Leute von diesen Feindbildern herunterzuholen, oder? Durch Kommunikation, durch Verständigung. Wir bemühen uns natürlich auch, journalistisch hier etwas Stimmen einzuholen. Wie beurteilst du das? Verkaufen sich die Serben Unterwert? Müsste auch da die Regierung, müssten sie mehr machen? Ist da immer noch so, manchmal hat man das Gefühl, etwas Schmollwinkel, man ist vielleicht empfindlich und so. Wie beurteilst du sozusagen an der PR- und Imagefront das Land?
Also ich würde sagen, dass die Serben empfindlich sind und dass die Leute hier im Allgemeinen empfindlich sind, das stimmt, reagieren auch vielleicht etwas zu stark auf Sachen, die nicht so wichtig sind, weil sie sich irgendwo in ihrem Stolz oder bedroht oder nicht bedroht, einfach ein bisschen verletzt fühlen.
Nicht respektieren.
Genau, ja, das kann ich durchaus unterschreiben. Was ich aber nicht denke, ist, dass die internationale PR-Kampagne schlecht gemacht würden werde. Also ich sehe hier wirklich, auch der Präsident, der spricht ja wirklich mit allen, sucht Kontakte zu allen, stark auch zur Europäischen Union, zu den Amerikanern. Ich sehe immer wieder auf Social Media oder in der Presse, er ist ein gern gesehener Gast in der amerikanischen Botschaft, obwohl hier ja die Vergangenheit mit den Amerikanern nicht immer gut war. NATO-Bombardierung.
Ja, ich muss vielleicht hier hinzufügen, wir sind gerade auf dem Weg in die Innenstadt, ist quasi als Denkmal des Schreckens von 1999 immer noch das alte Verteidigungsministerium als Ruine, als Mahnmal dieser NATO-Bombardierungen hier enthalten. Etwas, was ich gespürt habe, natürlich immer noch die Volksseele sehr stark bewegt. Man fühlt sich da ungerecht behandelt. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt dasselbe mir vor Augen führe, habe ich Verständnis dafür, dass man sagt, hier hat der Westen wieder mal typisch mit unterschiedlichen Ellen gemessen, wie sie auf uns losgehen, während man dann wieder in anderen Gefechtskammern wieder mit völlig anderen Maßstäben arbeitet. Aber Entschuldigung, wir waren bei der PR-Kampagne.
Ja, genau. Also ich denke, wenn du eine erfolgreiche PR-Kampagne machen willst, in der Position, in die Serbien ist, ohne jetzt das Gefühl zu haben, ich könne da dem Präsidenten Ratschläge geben, aber man spricht mit allen über alles, man spricht auch über unbequeme Sachen, aber solange man das Visier offen hat und eben nicht alles so empfindlich, so ernst zu sich nimmt, sondern ein bisschen über dem steht, kommt es gut. Ja. Und was ich auch denke, ist diese Themen der Vergangenheit, aus dieser Kriegszeit, das ist auch etwas, das ich denke, wollen die Leute hier hinter sich lassen. Oder? Also die Leute wollen jetzt weit, also nach vorne schauen, auch wenn es klar die Beziehungen auf politischer Ebene zum Teil belastet, auf menschlicher Ebene sehe ich das nicht. Man lebt mit allen zusammen und nur so kommt man auch durch.
Was mich fasziniert hat beim ersten Mal, das ist jetzt der zweite Aufenthalt in Belgrad erst für mich, was mich beim ersten Mal fasziniert hat, wir waren, ich weiß nicht, ist das weit von hier, bei dieser Burg, bei der eigentlichen Burg, ist die weit von hier?
Ja, also nicht gerade um die Ecke, aber zu Fuß, hätte ich gesagt, etwa 15, 20 Minuten so.
Also eben in Fußdistanz gibt es eine wunderschöne Burg, also die thront da gewissermaßen über den Flüssen. Und was mir da aufgefallen ist, ist einfach wie hier in Belgrad sozusagen die abendländische Kultur und man könnte sagen die muslimisch-islamische Kultur aufeinander geprallt sind. Die Serben sind ja so etwas wie die Verteidiger des Christentums hier an diesem Durchgangsportal zwischen Ost und West. Sie haben das unter großen Opfern geschafft, hier gegen die Osmanen sich immer wieder auch aufzulehnen, ihrem christlich-orthodoxen Glauben verhaftet, eben ja das Kreuz gewissermaßen hochzuhalten. Dafür wurden sie auch im buchstäblichen Sinn ja auch immer wieder gekreuzigt gewissermaßen. Sie haben also den Kopf hingehalten, sich eine blutige Nase geholt, immer wieder, aber gleichzeitig, und das hat mich jetzt fasziniert, das ist mir im Gespräch aufgegangen mit dem Erbprinzen, gleichzeitig haben sie ja dann hier trotzdem einen Vielvölkerstaat in die Wirklichkeit legen können. Das heißt, einerseits Verteidigung des abendländischen Erbes, traditionellen Werte unserer Kultur, auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit dann trotzdem, mit Osmanen zu leben, nicht problemlos, wir müssen das sagen, das hat auch zum Teil fürchterlichen auch internen Spannungen, Konflikten und Kriegen geführt, aber trotz allem diese Faszinationskraft aus christlich verwurzelter, traditioneller Kultur bei gleichzeitiger Offenheit für ein Vielvölkermoment. Das scheint mir etwas zu sein, wo die Serben sozusagen auch eine Botschaft hätten an uns und sagen, schaut mal her, wir kennen diese Konflikte, wir haben diese Diversity auch in ihren Abgründen durchleben müssen, ergo von Serbien lernen.
Also ich würde einen Begriff aus der deutschen Politik brauchen, Leitkultur, oder? Klar, es gibt eine christliche Leitkultur hier in Serbien, eine christlich-orthodoxe, serbisch-orthodoxe Leitkultur. Die orthodoxe Kirche ist nach wie vor auch sehr einflussreich hier im Land. Viele Leute richten auch ihr Leben, beziehungsweise nicht gänzlich, aber sie versuchen gewisse Sachen zu praktizieren, regelmäßige Kirchengänger und so weiter. Aber man lässt natürlich immer auch Spielraum beziehungsweise Raum offen für andere Kulturen, andere auch Religionen. Ich meine, wenn ich bei mir zu Hause sehe, wir haben auch Baklava auf dem Tisch und sonstige Spezialitäten aus dem eher muslimischen, aus der muslimischen Kultur. Und was mich fasziniert ist auch, oder? Irgendwo durch sieht man aber eine Verbundenheit zur heutigen arabischen Welt. Weil man hat das Gefühl, auch diese wird missverstanden, oder? Auch diese ist irgendwo traditionsbewusst auf eine andere Art, auf eine islamische Art, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, auch die Serben nicht, oder? Aber ihnen wird vielleicht auch reingesprochen in die innenpolitischen Angelegenheiten. Und das, würde ich sagen, fühlen viele Leute, die hier wohnen, ebenfalls so. Dass ihnen so gesagt, ihre Lebensart, man versucht sie streitig zu machen, nicht, vielleicht sagt sie, macht das falsche Wort, aber man versucht sie zu verurteilen. Ja, das ist noch rückständig und so.
Oder zu bekehren.
Ja, genau, zu bekehren. Seid weltoffen, nehmt euch irgendwelchen anderen Sachen an, verlässt das, das hat euch nur geschadet. Ich denke, das ist auch die Verbundenheit, die man heute vielleicht sieht zwischen der Welt hier oder der östlichen Welt und auch den islamischen Ländern im Nahen Osten. Also da, wie gesagt, gibt es eine Gemeinsamkeit. Ja.
Und das ist auch etwas, was einem auffällt hier, was vielleicht, wenn man aus dem sogenannten Westen kommt, aus einem westlichen Land, das wird ja heute wieder betont, wie ein Schwimmabzeichen, oder? Wir sind aus dem Westen, wir sind da irgendwie die Vorzeigedemokraten. Da fällt eigentlich den Westlern gar nicht auf, mit was für einer institutionalisierten Überheblichkeit sie zum Teil diesen Kulturen begegnen. So wie wenn das ein Naturrecht wäre, jetzt den Serben zu sagen, ja, aber so geht's dann gar nicht. Und bitteschön, also wenn ihr denn da in die EU kommt, müsst ihr das und das machen. Ich meine, diese eigentlich fürchterliche Arroganz, die da immer wieder gezeigt wird. Und ich habe einige Gespräche geführt in Moskau auch und da hat mir einer der bedeutenden Gelehrten dort gesagt, ja, das sei halt, das wundere da eigentlich niemanden, das sei halt der Westen immer schon gewesen. Wir seien halt tief imprägnierte Kolonialisten und Imperialisten und hätten immer das Gefühl, wir seien sozusagen die Krone der Schöpfung und könnten allen Befehle geben. Und das ist etwas, was man hier schon merkt, dass es geht den Leuten einfach auf den Zeiger. Das wollen sie nicht. Sie sagen, du, wir sagen euch ja auch nicht, ihr müsst werden wie die Serben. Also lasst uns doch leben, lasst uns doch dort, wo wir anders sind, unsere Andersheit, solange wir euch damit nicht behelligen, ausleben. Konzentrieren wir uns aufs Gemeinsame. Das ist etwas, was man hier schon merkt, etwas, wo einem der Spiegel vorgehalten wird. Ja, der Westler, das ist einfach da dieser Weltbeglücker, der Eingebildete.
Aber so einfach darf man es den Leuten hier auch nicht machen, oder? Ich weiß natürlich aus Gesprächen mit Verwandten oder so, klar, der Westen hat viele schlechte Seiten, der Westen hat aber auch viele gute Seiten, oder? Also man muss nicht alles, was aus dem Westen kommt und das man hier auch genießt und von dem man hier auch profitiert, kritisieren. Also da muss man schon auch manchmal dagegenhalten, oder? Aus dem Osten ist hier, Sprichwort Kommunismus und diese Vergangenheit, auch nicht nur immer Gutes gekommen, auch wenn man... Ich würde sagen, die Verbundenheit Serbiens mit Russland fußt auf der Religion. Oder die Serben verbinden Russland mit der orthodoxen Kirche. Deshalb haben sie so Sympathien.
Die Schutzmacht der Orthodoxen.
Darum geht es. Es geht nicht darum zu sagen, oder alles, was aus dem Osten kommt und das System in Russland und alles dort ist super und perfekt und wir wollen das hier auch haben. Es gibt Leute vielleicht, die dem verfallen und dann eben der Westen, alles Schlechte kommt nur aus dem Westen, aber auch wir, ich meine, wir sind aus dem Westen, wir wissen ja auch, es ist bei weitem nicht alles schlecht und das ist etwas, da darf man es den Leuten hier auch nicht zu einfach machen, also kann man ein bisschen dagegen halten.
Aber eben auch nicht den Leuten im Westen darf man es zu einfach machen, meine Damen und Herren, und deshalb schätze ich natürlich hier diesen kritischen, selbstkritischen, schweizerisch-serbischen Blick. Das ist sozusagen das Spiegelbildliche von dem, was ich eben auch mache, gegenüber unseren Verblendungen. Hat ja keinen Sinn, sich da permanent über die Ausländer aufzuregen oder über andere Kulturen. Wir müssen ja, eben bevor wir den Splitter im Auge des anderen da an die ganz große Glocke hängen, müssen wir mal den Balken vor dem eigenen Kopf versuchen, etwas wegzuräumen. Meine Damen und Herren, jetzt geht's dann für uns gleich weiter da im Parlamentsgebäude. Da ist unser nächster Termin. Ich danke Michael Omrakic für diese Ausführungen aus persönlicher Sicht. Sehr überzeugend. Das ist eine Premiere hier bei Weltwoche Daily, hier als Interviewpartner. Du hast das also glänzend gemacht, wenn ich da die Manöverkritik gleich anfügen darf. Und deshalb vielen herzlichen Dank. Und was ich vielleicht noch sagen und anfügen darf zu unserer Sendung. Das haben wir gerade vorhin noch gesprochen, waren wir da in einem schönen Café, haben wieder ein bisschen Tee getrunken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir hier mit der Weltwoche verstärkt nach vorne bringen möchten. Diesen schweizerischen, diese Swissness im besten Sinne. Dass man neugierig der Welt begegnet, neutral, nicht mit allzu festgefügten Meinungen, sich auch bewusst ist, dass man sich ja täuschen kann, dass man sich irren kann, dass man ja auch kulturell vorgeprägt und vorgeformt ist. Und dessen muss man sich eben bewusst bleiben und offen sein für andere Perspektiven. Und das scheint mir heute etwas vom Allerwichtigsten zu sein, wo ja die Leute sich richtiggehend aufmunitionieren einpanzern mit Feindbildern, mit Schwarz-Weiß-Perspektiven, so als ob das menschliche Leben schwarz oder weiß wäre. Das ist ja lächerlich, das ist infantil, meine Damen und Herren. Und ich glaube, die Stärke der Schweiz und die Stärke natürlich der Weltwoche muss es sein, diese faszinierende Vielfalt einzufangen, um eben Ihnen, auch uns, immer wieder sozusagen Fluchtwege aus der eigenen Verblendung zu schaffen, um immer wieder Zugangsmöglichkeiten zu eröffnen, Kulturen eben zu verstehen. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Das Motto unserer Sendung ist das Verstehen. Und das lassen wir uns hier auch nicht madig reden. Von irgendein paar Holz- und Betonköpfen, die jetzt plötzlich noch das Verstehen auf den Index setzen wollen. Um Himmels Willen. Darüber werden wir dann sicherlich auch mit der Bildungs- und Forschungsministerin sprechen und der früheren Premierministerin, die ja selber eine wandelnde Widerlegung von Vorurteilen ist, die man gegenüber Serbien allzu oft da unbesehen nachgeplappert findet. Mit diesen Eindrücken, mit diesen Worten und auch mit diesen Bildern hier aus der serbischen Hauptstadt verabschieden wir uns fürs Erste, danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie dran. Da kommt das eine ganze Serie von Interviews, übrigens auch, haben wir noch vergessen zu erwähnen, mit dem serbischen Außenminister haben wir auch noch gesprochen. Spannend, auch da der geopolitische Blick, das ist einfach etwas anderes als dieses Vorgestanzte, was Sie da sonst überall vorgesetzt bekommen, diesen Bestätigungsjournalismus. Wir sind gewissermaßen auch produktive Unruhestifter, die versuchen, etwas die Leute aus ihren bequemen Vorstellungen herauszuholen. Hoffentlich fruchtbar, hoffentlich mit Erkenntnisgewinn. Und wenn es nicht so sein sollte, machen Sie uns darauf aufmerksam. Vielen herzlichen Dank. Das war's. Einen schönen Tag. Bis bald. Wir melden uns zurück.